Wer nicht lange bleiben soll, braucht auch keine Hilfe zum langen Bleiben. Für bestimmte Gruppen sind Integrationskurse darum überflüssig.
Überall beim Klimaschutz verfährt die Regierung Merz nach dem Prinzip, was schert uns die Zukunft, jetzt ist doch auch mal genug.
Seit München 72 sind 7 Olympiabewerbungen gescheitert. Wir sind das einzige G7-Land ohne Spiele in den letzten 5 Jahrzehnten.
Die Zeitenwende, die vor 4 Jahren für die Bundeswehr ausgerufen wurde, die müssen wir jetzt auch auf unsere Nachrichtendienste übertragen.
Das sind unsere 4 Themen heute und wir freuen uns sehr, dass wir sie diskutieren können mit Ricarda Lang, Grünpolitikerin, und dem Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Herzlich willkommen.
Danke.
Herzlich willkommen.
Und wir legen auch gleich los, denn Nikolaus Blome findet, dass nicht jeder einen Integrationskurs braucht.
Wer nicht lange bleiben soll, braucht auch keine Hilfe zum langen Bleiben. Für bestimmte Gruppen sind Integrationskurse darum überflüssig. Klingt hart? Die Kritik am Innenminister ist heftig, weil er bei den Kursen ein wenig streichen will. Kurzsichtig, schädlich, unmenschlich. Dabei will Deutschland doch ein Einwanderungsland sein. Solche Länder machen Unterschiede. Sie suchen die Menschen aus, die einwandern oder nach ihrer Flucht auf Dauer bleiben sollen. Und denen wird dabei geholfen. Genau das geschieht jetzt endlich. Es wird ein Unterschied gemacht. Es bekommen nicht mehr alle einen Kurs, ganz egal, ob sie bleiben sollen oder nicht. Natürlich sind alle Menschen gleich, aber nicht alle Flüchtlinge und Asylsuchende müssen gleich behandelt werden.
Also ich finde, der größte Integrationsverweigerer in diesem Land kommt im Moment aus Bayern, heißt Alexander Dobrindt. Denn wenn wir uns die Änderungen anschauen, die jetzt vorgenommen werden, dann wird circa ein Drittel der Menschen, die gerade einen Integrationskurs machen können, dort rausfliegen. Und wir reden zum Beispiel von ukrainischen Flüchtlingen, wo wir doch wissen, dass die Situation der Ukraine auch für die nächsten Jahre total unabschätzbar ist, ob die wieder nach Hause gehen können. Und die ganze Zeit wird über Integration gesprochen und jetzt verhindert man sie aktiv. Die ganze Zeit wird über Fachkräftemangel gesprochen. Man sorgt dafür, dass Menschen weniger in den Arbeitsmarkt kommen. Und den ganzen Tag wird über Sicherheit gesprochen. Dabei wissen wir, dass Integration Grundvoraussetzung ist für Sicherheit. Ich habe immer gedacht, wir können uns in diesem Land auf wenig einigen beim Thema Migration, aber zumindest darauf, dass die Leute, die hier sind, Deutsch lernen sollen.
Alle? Das ist doch der entscheidende Punkt. Natürlich soll jemand, der lange bleibt, der auf Dauer bleibt, der eingewandert ist, möglichst schnell und gut Deutsch lernen. Im Moment warten übrigens ganz viele Leute ganz lange auf einen Deutschkurs.
Weil es unter einer Kürzung gab, einen Integrationskurs.
Naja, wenn man jetzt weniger Leute in diese Deutschkurse brächte, dann würde es vielleicht schneller gehen. Aber das nur in Klammern.
Nee, das und ist trotzdem gibt es eine
Gruppe. Moment, aber trotzdem gibt es eine Gruppe und die ist nicht ganz klein. Von Menschen, von denen wir heute wissen, sie sind entweder noch im Verfahren, wir wissen gar nicht, wie es ausgeht, oder aber sie sind bereits abgelehnt und die Quote ist sehr, sehr hoch gegangen im letzten Jahr der Ablehnungen. Und warum soll man denen einen Deutschkurs geben, wenn wir ja behaupten, also amtlich sagen, nein, du wirst nicht bleiben.
Aber dann schauen wir uns die beiden Gruppen doch mal an. Also wir sprechen einmal über Leute, die noch im Verfahren sind. Diese Verfahren dauern teilweise sehr, sehr lange. Haben wir nicht ein Interesse daran, dass die Menschen, während sie da sind, zum Beispiel so schnell wie möglich arbeiten und auch Steuern zahlen, statt in Gruppenunterkünften unterzukommen? Das sollten wir ändern, weil Arbeitsverbote wirklich das Unsinnigste sind, wenn wir auf das Thema Flucht und Integration schauen. Und dann die Gruppe, die einen Ablehnungsbescheid hat, aber im Moment nicht abgeschoben wird. Das ist ja teilweise so, dass denen tatsächliche Hindernisse entgegenstehen. Wir reden da manchmal über Jahre, die das dauert. Auch darf nicht doch, wer hier ankommt, soll so schnell wie möglich arbeiten. Und um so schnell wie möglich zu arbeiten, muss man so schnell wie möglich Deutsch lernen.
Ich finde, Herr Blome, Sie haben absolut recht mit dieser Argumentation. Und es ist ja auch so, dass die Ampel beispielsweise die Mittel für die Integrationskurse in ihrer Regierungszeit noch halbiert hat.
War auch damals ein Fehler.
Das heißt, wir haben das jetzt wieder rückgängig gemacht. Und trotzdem ist die Tatsache die, dass nicht alle, die grundsätzlich nach heutigem Recht in den Genuss eines Integrationskurses kommen können, den auch tatsächlich bekommen können, weil es schlicht auch am dafür notwendigen Personal fehlt. Es ist also nicht nur eine Frage des Geldes. Und deswegen ist es vollkommen richtig, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die dauerhaft in Deutschland bleiben möchten und auch bleiben können. Und es ist das Wesen eines Einwanderungslandes, dass man neben der humanitären Migration vor allen Dingen auf der Grundlage des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes entscheidet, wer auch tatsächlich nach Deutschland kommen kann, für den man Anreize bietet, für den man Integrations- und Sprachkurse ermöglicht und für die anderen eben nicht.
Aber Herr Frey, das ist doch wirklich wieder ein typisches Beispiel davon, dass man relativ wahllos kürzen muss, kann ich auch verstehen, aber das Ganze nicht wahllos. Naja, man denkt es nicht zu Ende, denn was jetzt passiert, und der Städte- und Gemeindebund und auch CDU-Politiker, der da gerade vorsitzt, hat das erkannt und gesagt, das Problem ist, dass jetzt viele Kurse komplett ausfallen, weil die Mindestanzahl der Teilnehmenden nicht erreicht wird. Also im Endeffekt erreichen wir eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Da werden Stellen gekürzt. Wir wissen ja, dass wir das brauchen. Ich kann schon verstehen, dass man vielleicht eine Unterscheidung machen muss, welche Art von Integrationskurs brauchen wir, wie wollen wir die Menschen integrieren. Aber jetzt so aktionistisch einfach seit November die Mittel zu kürzen und Menschen das zu verweigern, Deutsch zu lernen. Ich glaube auch, Herr Blome, anders als Sie, dass es nie schadet, wenn mehr Menschen mehr Deutsch lernen. Insofern finde ich, das ist wirklich ein politisches Mittel, was nicht zu Ende gedacht wurde.
Wir tanzen alle die ganze Zeit um das Problem rum. Die eine Behörde nach aufwendiger Prüfung sagt, tut uns leid, du kannst in diesem Land nicht bleiben. Das waren letztes Jahr über 75.000 Fälle. Und die nächste Behörde sagt, hier ist übrigens ein Deutschkurs, damit du besser bleiben kannst. Das sind doch zwei absolut widersprechende Aussagen. Und jetzt wird das an kleineren Stellen begradigt. Warum denn nicht?
Also zum einen, weil, wie gerade schon Clara Pfeffer ausgeführt hat, es droht, dass die gesamte Infrastruktur der Integrationskurse dadurch gefährdet wird. Ich glaube, wenn das der Gemeinde- und Städtebund sagt, sollte man das schon ernst nehmen. Das sind meistens die Leute, die in der Praxis sehr viel mehr mit dem Thema beschäftigen, als das in mancher Bundestagsdebatte der Fall ist. Die Gemeinden machen damit keinen Umsatz. Das ist keine Geldeinnahmequelle.
Das sind diejenigen, die
nachher die Folgen haben, wenn diese Integration nicht stattfindet. Weil die wissen, dass wir Menschen haben werden, die trotzdem hierbleiben, weil sie zum Beispiel nicht abgeschoben werden, weil ihnen der Tod droht oder auch gesundheitliche Gefahren und Risiken in dem Land, dass sie abgeschoben werden würden. Die sind hier und im Zweifelsfall bleiben die in Gemeindeunterkünften, lernen die Sprache nicht, haben keinerlei Möglichkeiten zu arbeiten und werden damit auch eher zu einem Sicherheitsrisiko. Und die Leute aus der Praxis sagen natürlich, uns geht es hier nicht nur um die Grundsatzfrage, wäre es schön, wenn der nicht hier wäre, sondern es geht ganz konkret um die Realität, der ist da und dann soll er sich doch bitte integrieren, statt dass man diese Integration verweigert.
Nein, das ist doch der Grund, warum Sie die Rückführung dann am Ende auch nicht mehr hinkriegen, weil wenn Sie etwas tun, damit Integration möglich ist, dann findet Integration möglicherweise auch statt. Und deswegen muss man schon am Anfang unterscheiden, ob jemand dauerhaft hier bleibt oder eben nur solange das Verfahren dauert.
Aber was
wäre
dann das Problem, wenn die Integration stattgefunden hätte? Stellen Sie sich mal vor, da würde eine Person Deutsch lernen, dann würde die einen Job finden, dann würde die hier arbeiten, dann würde die Steuern zahlen. Wir haben doch gerade die Situation,
das ist ja
ein Grundproblem unserer Abschiebepolitik. Wir setzen bei der Abschiebepolitik vor allem auf die Zahlen, also so viele wie möglich sollen gehen. Das führt im Zweifelsfall dazu, und das erzählen ja auch dann die Hürden vor Ort, dass man auf diejenigen geht, die einen Job haben, dass man auf diejenigen geht, die Kinder haben, die in der Schule sind, auf Auszubildende. Ich habe in meinem Wahlkreis Bäckermeister, Metzgermeister, nicht gerade grüngesinnte, sondern eigentlich klassisch konservative. Die sagen mir, Frau Lang, ich habe hier einen, ich finde seit Jahren keinen Auszubildenden, weil niemand diesen Job machen will. Jetzt habe ich einen, der ist geflohen, der ist seit 3 Jahren der Ausbildung, der macht das super und der wird wieder abgeschoben, weil man abstrakt sagt, wir brauchen höhere Abschiebezahlen.
Vielleicht, weil er nicht geflohen ist. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen, etwa über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Aber sollen wir ihn wegschicken, wenn er schon mal hier ist?
Nein, schauen Sie doch mal, Frau Pfeffer, das hat doch Auswirkungen auf diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, zu uns zu kommen. Wir haben jetzt inzwischen eine weitestgehend geordnete Migration. Das ist richtig. Aber noch letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben wir mit Migrationszahlen zu tun gehabt, die für die Kommunen wirklich nicht leistbar waren, die Infrastruktur überfordert haben. Und deswegen muss man doch klar sagen, wir müssen unterscheiden zwischen denen, die wir aufnehmen, weil sie auf der Flucht sind, wenn sie das sind, wenn sie vor Gründen oder aus Gründen fliehen, die im Grundgesetz niedergelegt sind, dann finden sie auch Schutz und Aufnahme bei uns oder bei den anderen, wenn sie eine Verstärkung für Gesellschaft und Arbeitsmarkt sind. Da verhalten wir uns so und wollen uns so verhalten wie jedes klassische Einwanderungsland.
Aber
wenn Sie sagen, jeder kann kommen, und jeder kriegt einen Integrationskurs, jeder kriegt einen Sprachkurs. Und wenn er einen Job hat, dann kann er bleiben. Dann wird jeder am Ende vorgeben und glauben, dass er diesen Weg einschlagen kann.
Also es stimmt ja schon mal gar nicht, dass jeder kommen kann. Es ist nämlich sehr, sehr schwierig, nach Deutschland zu kommen, ob legal oder illegal. Beides ist extrem schwierig, hier irgendwie herzukommen.
Ja, deswegen kommen ja auch nicht die, am bedürftigsten sind.
Da gebe ich Ihnen komplett recht. Legale Wege für Migration vereinfachen, ermöglichen, ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte, die diese Bundesregierung hinkriegen muss. Entscheidend ist aber auch der Punkt, dass man jetzt mit dieser Maßnahme, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, diejenigen trifft, die integrationswillig sind, die freiwillig diese Kurse belegen. Viele EU-Bürger unter anderem, die nach der Arbeit, die haben dann schon einen Job hier, die sind zum Arbeiten hergekommen, freiwillig noch diese Kurse machen, weil sie erkennen, ich muss in Deutschland Deutsch sprechen. Ich finde einfach diese Maßnahme, Sie haben es gerade selbst noch gesagt, noch vor kurzer Zeit waren viele Behörden damit überfordert und hätten mehr Mittel gebraucht. Und die brauchen auch heute noch diese Mittel. Also die jetzt zu kürzen, das verstehe ich einfach nicht.
Aber Entschuldigung, aber man muss da, glaube ich, eines noch mal ganz klarstellen. Also finden Sie das unnormal, dass jemand, der nach Deutschland kommt, weil er Schutz sucht, dass das eine besondere Leistung ist, wenn er sich um Integration bemüht?
Ich finde das richtig.
So haben Sie es dargestellt und ich finde das das Normalste von der Welt.
Nein, ja. Ich finde auch, dass das Normalste von der Welt ist.
Aber das müssen wir gerade bei denen kürzen. Also wir sprechen ja ganz oft über Integrationsverweigerung und dann haben wir welche, die sagen, ich will das machen.
Erstens mal, wir sprechen über
den
Vorschlag für das nächste Jahr. Deswegen müssen wir in Futur sprechen. Und zukünftig wird es so sein.
Es wird ja schon seit November
zukünftig wird es so sein, dass man unterscheidet zwischen denen, die eine langfristige Perspektive bei uns haben und denen, die sie nicht haben. Und das ist doch vernünftig.
Positiv Beispiel von Einwanderungsland gibt es übrigens in
Spanien. Weil es gerade erwähnt wurde, warum muss denn einem EU-Staatsbürger, der von der Freizügigkeit Gebrauch macht, hierher kommt und einer Arbeit nachgehen möchte, warum muss dem auf Steuerzahlerkosten ein Deutschkurs bezahlt werden? Warum zahlt das die Firma nicht? Aber er ist ja schon da und hat ja schon einen Job. Das heißt, er ist ja, diese Hürde hat er ja schon genommen. Warum muss jetzt der Steuerzahler das noch machen? Wenn der noch besser
dann können Sie sich mit den Arbeitgebern unterhalten, ob die das künftig übernehmen.
Aber eine gute Idee. Ich glaube, den Druck sollte man dann schon auch meinetwegen auf die Arbeitgeber entfalten.
Das ist ja gerade nicht die Folge, die daraus passiert, sondern es passiert einfach, dass kein Deutsch gelernt wird. Wenn die Arbeitgeber, ich würde vielleicht nur ein Beispiel nennen, weil wir gerade über Einwanderungsland gelebt haben. Spanien zeigt gerade, was möglich ist, wenn ein Land nicht nur als Einwanderungsland das irgendwie erduldet, dass es ist, sondern es wirklich positiv gestaltet, indem man legale Wege ermöglicht und indem man den Leuten dann ermöglicht zu arbeiten. Und ich glaube, in 5 Jahren werden die nicht schlechter, sondern besser
dastehen. Wer nach Spanien kommt, ja, die nach Spanien kommen, sprechen in der Regel Spanisch.
Ich nutze diese Gelegenheit, um in unseren
Spanien auch Leute aus dem arabischen Raum zu überleiten. Die sprechen nicht alle Spanisch.
Es geht nämlich darum, dass es in dieser Politik einen großen Wechsel gibt und man könnte auch von einem Rollback sprechen. Ich schätze mal, das ist dann Betrachtungssache. Wir sprechen über ein weiteres Thema, wo diese Bundesregierung einen anderen Weg einschlägt und das ist Klimaschutz. Ricarda Lang.
Warum hasst Katharina Reiche eigentlich Zukunftstechnologien? Denn genau danach sieht es aus, wenn sie mit ihrem Netzpaket zur großen Rolle rückwärts bei der Energiewende ansetzt. Wer in grünen Strom investiert, hat nach ihren Plänen keine Gewissheit mehr, dass es vergütet wird. Dieser Ansatz hat leider System. Überall beim Klimaschutz verfährt die Regierung Merz nach dem Prinzip, was schert uns die Zukunft, jetzt ist doch auch mal genug. Doch das ist mehr als nur kurz gedacht. Denn erstens, die Klimakrise bleibt eine Gefahr für unsere Gesundheit und Freiheit. Zweitens, werden wir bei Zukunftstechnologien immer mehr von China abgehängt. Und drittens, Investitionen in erneuerbare Energien sind immer auch Investitionen in unsere Souveränität und unsere Sicherheit. Denn um Wind und Sonne wurde noch kein Krieg begonnen. Und deshalb muss Deutschland im Klimaschutz Kurs halten und das Abwürgeprogramm für die erneuerbaren Energien von Katharina Reiche muss gestoppt werden.
Also ich kenne kein Abwürgeprogramm, sondern tatsächlich ist es so, dass wir mit Augenmaß an die Dinge heran möchten. Und das bedeutet, dass wir nach wie vor regenerative Energien unterstützen und fördern. Muss man sich nur mal den Klima- und Transformationsfonds beispielsweise anschauen und viele andere Voraussetzungen auch, die wir dafür geschaffen haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber hinaus auch einen Blick auf die Netzdienlichkeit der Energieerzeugung setzen. Und das bedeutet eben, es reicht nicht, nur regenerative Energie zuzubauen. Wir brauchen darüber hinaus Speicherkapazitäten, wir brauchen Leitungsnetze. Und es ist halt in Gottes Namen so, dass der Strom, für den wir auf 20 Jahre zu jedem Zeitpunkt den gleichen Abnahmepreis garantieren, nicht immer gleich viel wert ist. Und im Hochsommer beispielsweise, wenn die Firmen unter Umständen nicht unter Volllast arbeiten, aber viel Sonne scheint und Wind weht, dann müssen wir häufig diesen teuer erzeugten Strom ans Ausland abgeben oder müssen sogar Geld dafür bezahlen zur Netzstabilisierung. Und im Winter haben wir die Situation, dass bei Dunkelflaute beispielsweise die Bedarfe nicht gedeckt werden können. Und das sind Dinge, die müssen wir mitdenken, weil eines ist ja Fakt. Nirgendwo in der Welt ist Strom und Energie so teuer wie bei uns. Und dass das Auswirkungen hat, auch auf viele Branchen, die energieintensiv sind, ist offensichtlich.
Also erstens, teuer erzeugt stimmt ja überhaupt nicht, wenn man das mit vielen anderen Energieformen vergleicht. Zweitens kann ich Ihnen sagen, wo das Abwürgeprogramm drinsteckt. Und das ist das Netzpaket, das jetzt gerade von Katharina Reiche vorbereitet wird. Und niemand hat ein Problem damit, dass wir Speichertechnologien ausbauen, dass wir die Netze ausbauen. Ganz im Gegenteil, das ist notwendig. Aber so ein bisschen unter diesem netten Titel versteckt, werden ja noch andere Sachen mit vorgenommen. Zum einen werden Ausbaupläne, die es schon gab für die erneuerbaren Energien, jetzt wieder gestoppt und gedrosselt.
Weil
der Bedarf ist doch da. Also das ist egal, wenn man der Wirtschaft spricht, wenn wir sehen, dass natürlich der Bedarf nach Energie zunehmen wird innerhalb der nächsten Jahre. Und zweitens wird die Einspeisevergütung abgeschafft. Das heißt, wenn ich in Zukunft privat investiere in erneuerbaren Strom, dann kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass es auch vergütet wird. Das wird bei vielen Leuten dazu führen, dass sie weniger investieren. Das wird dazu führen, dass weniger investiert wird. Und das heißt am Ende, dass weniger erneuerbare Energien ausgebaut wird. Und das ist doch wirklich in einer Zeit, wo wir über Souveränität sprechen, in einer Zeit, wo wir auch immer noch über Klimaschutz sprechen, auch wenn Ihre Regierung es gern vergessen würde, und in einer Zeit, wo wir über wirtschaftliche Technologien sprechen.
Das ist einfach nur absurd.
Ja, und Sie sorgen gerade dafür, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien abgewürgt wird. Das hat Ihre Regierung schon mal mit Peter Altmaier, damals war Katharina Reiche Staatssekretärin im Ministerium. Jetzt macht sie als Ministerin da weiter, wo sie ja Peter Altmaier aufgehört hat.
Aber diese 20 Jahre Einspeisegarantiepreis für jeden, der sich so ein Balkonkraftwerk macht. Das hatte sicherlich mal einen Grund und einen Sinn, die Leute in den Markt zu ziehen und quasi das anzustoßen. Aber inzwischen ist es doch so, dass der Preis über 20 Jahre dann wirklich einfach nur wie eine geschenkte Rendite ist. Und ich glaube, dass das Risiko, letztlich nimmt man den Strom ja auch zu eigenem Bedarf, das Risiko, was sich damit verbindet, nicht so wirklich groß ist, also sicherlich nicht so groß, dass man es dann gleich bleiben lassen muss.
Bei dem garantierten Einspeisepreis wäre ich bei Ihnen, Herr Blum, und es stecken auch wirklich einige Dinge in Katharina Reiches Plänen auf Energiewende-Monitoring, wo viel drin steckt, was, glaube ich, tatsächlich eine Verbesserung darstellen könnte. Aber in dem Netzpaket, was ja jetzt gerade diskutiert wird, wo es darum geht, was hat eigentlich Vorrang in diesem Land, was wollen wir zuerst anschließen, das ist schon ziemlich bedenklich, denn da ist dann liest sich schon sehr deutlich heraus aus diesem Entwurf, dass man eben erneuerbare Energie nicht mehr vorrangig behandeln möchte. Und ich kann das verstehen, dieser ganze Netzausbau hat in Deutschland nicht gut funktioniert. Das liegt aber eher daran, dass wir hunderte Verteilnetzbetreiber haben, die überhaupt nicht standardisiert arbeiten, die nicht digitalisiert sind, die nicht vorankommen. Also das ist etwas, da müsste man wirklich angehen. Das wäre Frau Reiches Aufgabe, da mal Ordnung reinzubringen. Sie spricht ja gerne von Ordnung. Also ich glaube, das wäre ganz entscheidend, an der richtigen Stellschraube zu drehen, weil die Politik, die jetzt da durchklingt, ist schon eine, in der wir sagen, erneuerbare, ist auch erstmal genug, lass mal nicht so schnell machen. Und wenn wir uns anschauen, wo wir beim Klimaschutz gerade stehen, ich finde, es muss an der Stelle nochmal erwähnt werden. Es ist wirklich dramatisch. Ich habe auch die Nase voll von diesen ganzen Katastrophenberichten. Aber wenn wir uns die Weltlage anschauen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es verdammt kalt in diesem Jahr hier in Berlin. Das könnte bald Dauerzustand sein, wenn der Golfstrom absinkt. Und das könnte schon ab 2025 der Fall sein.
Ja,
nein, wir müssen über diese Dinge reden, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Es ist wirklich kein Spaß mehr.
Wir reden ja über deutschen Klimaschutz, denn viel anderes als deutschen Klimaschutz können wir ja nicht machen. Und der scheint doch auf dem Pfad zu sein. Der hat in den letzten drei, vier Jahren hat er die Klimaschutzziele erreicht über alles. Einzelne Sektoren nicht, andere haben übererfüllt. Übrigens die Energieproduktion hat übererfüllt bei der CO2-Reduktion. Sodass unter dem Strich irgendwie Ziel erreicht stand. Und jetzt streiten sich die Gelehrten, ob bis 2030 der Klimaschutzziel von 65% erreicht wird oder nicht.
Sorry, das ist kein Gelehrtenstreit, sondern da geht es ganz konkret um unsere Sicherheit und auch darum, was gerade angesprochen wurde, um unsere Gesundheit.
Also dann machen wir es mit Zahlen, Frau Lang. 65% müssten Deutschland erreichen und 63% sind jetzt projiziert.
Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, unsere Klimaschutzziele erreicht, weil der Energiesektor so stark vorangegangen ist. Gleichzeitig war es sehr viel schwieriger, im Verkehrsbereich und auch im Gebäudebereich da hinterherzuziehen. Und deshalb ist es doch umso dümmer, dass wir jetzt beim Energiebereich wieder den Stecker ziehen und dafür sorgen, dass zum Beispiel das Wegfallen des Vorrangs, was gerade ausgefüllt wurde, tendenziell weniger zugebaut wird bei den erneuerbaren Energien. Das heißt doch absurd zu sagen, weil wir es jetzt hinbekommen haben, wegen dem Energiebereich, lasst uns genau den drosseln, weil ehrlicherweise, dass diese Regierung das kompensiert, bei Verkehr oder bei Gebäude, ja, das will ich erst mal sehen, denn da wird ja auch überall die Rückwärtsrolle gemacht.
Also Fakt ist doch, es ist entscheidend, was hinten rauskommt, was ist unser Beitrag zur Verbesserung des Weltklimas, was ist unser Beitrag auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Und dafür brauchen wir mehr Spielräume. Wir müssen dafür sorgen, dass man unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel gehen kann und den Menschen nicht unbedingt vorschreiben, welchen Weg sie exakt gehen.
Aber was ist Ihr anderer Weg?
Das hat ja dazu geführt, dass in der Vergangenheit diese Energiewende, wie Sie sagen, enorm viel Geld und Wohlstand gekostet hat. Wenn Sie die chemische Industrie beispielsweise nehmen, die hat heute eine Auslastung von 70% gegenüber dem Vor-Corona-Niveau. Sie liegt etwa 25% in der Industrieproduktion unter Vor-Corona-Niveau. Und das ist nur pass pro toto. Diese Produktion.
Und das ist wegen des Klimaschutzes?
Wegen der Höhe der Energiepreise. Und diese Produktion, die findet ja, irgendwo statt. Und die findet dann eben in anderen Ländern statt. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir nicht durch Verlagerungen zu einem Minus beim CO2-Ausstoß kommen, sondern dass der nachhaltig ist und dass der wirklich auch eine Wirkung fürs Weltklima hat. Und wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir Ökologie und Ökonomie zusammenbringen, sonst wird uns unseren Weg niemand nachmachen.
Das unterschreibe ich Ihnen sofort.
Die größtmögliche Verlagerung, und zwar die Verlagerung nach China. Bei den Zukunftstechnologien, wenn man auf den Ausbau der erneuerbaren Energien schaut, geht ein immer größerer Teil davon nach China. Wenn man schaut bei der Batterieproduktion, wird immer mehr davon in China produziert. Die legen da den absoluten Turbo an und wir stehen hier und klammern uns an das Alte. Das heißt, wir werden eine Verlagerung von Arbeitsplätzen, von Zukunftstechnologien haben, aber nicht, weil wir zu viel Klimaschutz machen, sondern weil wir zu wenig Klimaschutz machen und weil wir jetzt gerade genau den Bereich, der uns beim Klimaschutz vorne hält, also den Energiesektor, auch noch drohen abzuwürgen, weil man so ein bisschen sagt, wir müssen uns von dem entfernen, was die Grünen in der Regierung gemacht haben.
Für uns ist die Lage des Landes entscheidend und die Frage, wie wir die Herausforderungen, die ja unzweifelhaft da sind, so gut wie möglich bewältigen können. Das ist der Maßstab.
Wir hätten noch eine Umweltsünde, wenn das eine Umweltsünde war, mit dem Strom und der Klimaschutzregularien im Angebot, nämlich die Olympischen Spiele. Und Clara Pfeffer mit der Frage, ob das eigentlich wirklich richtig ist oder ob die Deutschen zu lahm sind, sowas auch mal hinzukriegen.
Moment, nur Platz 7 im Medaillenspiegel? Das ist fast schon ein Ritual. Erst die große Olympiaskepsis, dann sitzen wir doch millionenfach mit Gänsehaut vom Fernseher und wundern uns, warum es für Deutschland nicht nur Gold regnet. Dabei sollen Athleten hierzulande neben Studium oder Job ihr Training selbst finanzieren und bekommen bei Platz 4 auch noch Hassnachrichten. Und seit München 72 sind 7 Olympiabewerbungen gescheitert. Wir sind das einzige G7-Land ohne Spiele in den letzten 5 Jahrzehnten. Während Briten und Franzosen zeigen, wie Gastgeber langfristig profitieren, ach ja, Italien steht im Ranking an Platz 2, zeigen wir lieber mit dem moralischen Zeigefinger auf die Austragungsorte, ob zu Recht oder nicht, wie wäre es mit Selbstmachen statt Rummeckern.
Dieses eine Mal kann ich nur zustimmen. Wie wäre es mal mit weniger Meckern? Aber es ist natürlich so, in Deutschland wird so eine Olympia-Bewerbung, schon die Vorbewerbung zur Vorbewerbung, glaube ich, einem Volksentscheid in der Ortschaft, möglicherweise in den 3 Straßenzügen, wo das Stadion stehen soll, dann einem, wie soll man sagen, einer Abstimmung unterworfen und dann wird es halt nichts. Und man kann sich immer noch die Frage stellen, ob man in Berlin wirklich, also in diesem
Schade,
Berlin,
wenn man das wirklich eine Olympiade haben möchte.
Vor allem die Winter, bei dem Glatteis.
Aber trotzdem, woran liegt das, frage ich mich, dass die Deutschen zwar natürlich begeistert zuschauen, aber wenn es daran geht, das könnten wir vielleicht auch mal selber machen und vielleicht ist es sogar so ein kleiner Ruck durchs Land oder ein großer, dann sagen, nee, lass mal.
Ich glaube schon, dass das daran liegt, wie wir mit Sport in unserer Gesellschaft und auch politisch umgehen. Wenn wir uns anschauen, wie in anderen Ländern das auch gepusht wird und eben auch entsprechend finanziell hinterlegt wird mit einer Sportförderung, die sehr viel tut für Integration, da können wir gerne auch nochmal die Verbindung schaffen, für einen Zusammenhalt. Es ist eine Strahlkraft, die andere Länder längst erkannt haben. Wenn man sich heute anschaut, wer sich so für große Sportereignisse bewirbt, dann würde das Deutschland sehr gut stehen und auch der demokratischen Welt, wenn wir uns da mal wieder voranwagen würden. Ich habe gar nichts dagegen, dass das Ganze demokratisch gelöst wird und dass wir Abstimmungen machen und dass wir wirklich schauen, wer ist der beste Bewerber innerhalb Deutschlands. Ich weiß nicht, ob es da schön ist, mit dem Hammer einfach zu sagen, so Berlin, Hamburg, München oder Köln, so entscheiden wir das hier. Das gehört ja auch dazu, dass wir zeigen, dass wir es besser machen als viele andere Austragungsorte. Denn ich habe ja hier den moralischen Zeigefinger angesprochen, der ist ja nicht immer nur zu Unrecht. Auch jetzt in Italien, es ist schon hochzweifelhaft, was da so nebenbei noch passiert. Insofern glaube ich, dass es daran liegt, wie wir politisch mit Sport umgehen und dass wir da mal ordentlich Geld reinstecken sollten.
Naja, also wir stecken ja ordentlich Geld in den Sport. Wir tun jede Menge. Wir haben jetzt eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Kanzleramt, die das, was die Bundesaufgabe ist, nämlich die Spitzensportförderung, verantwortet, unmittelbar beim Bundeskanzler angesiedelt. Damit ist das Thema prominent gesetzt. Wenn Sie sich unseren Haushaltsplan anschauen, dann kann man sehen, wir geben ordentlich Geld für die Spitzensportförderung aus, jetzt im Bereich der sogenannten Sportmilliarde, auch für den Breitensport, wo es überhaupt gar keine Zuständigkeit des Bundes gibt. Also da tun wir schon jede Menge. Und am Ende des Tages, den Punkt haben Sie ja auch aufgegriffen, haben wir eigentlich die Kraft und den Mut, auch große Infrastrukturprojekte, das sind Olympische Spiele ja auch, gemeinsam in unserer Gesellschaft zu stemmen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, das Problem von Volks- und Bürgerentscheiden ist, dass es viel leichter ist, eine Mehrheit gegen etwas zu mobilisieren als für etwas. Aber in München hat's ja geklappt. Wir haben in München einen positiven Entscheid erlebt. Insofern darf man das jetzt auch nicht apodiktisch sehen und muss sagen, da gibt's Menschen, die erkennen das ganz offensichtlich als eine langfristige Chance, auch als eine nachhaltige Chance. Und deswegen, wenn man Olympische Spiele gut machen will, und das müsste unser Ansatz sein, das muss unser Ansatz sein, dann müssen sie nachhaltig eine positive Wirkung auf die Gesellschaft im Ganzen.
Ich glaube, dass man die Bevölkerung überzeugen kann zu einer Volksabstimmung. Denn ja, wir haben die Tendenz zu Not in my Backyard und die ist in Deutschland vielleicht auch noch mal einen Ticken stärker ausgeprägt als woanders. Aber ich würde schon sagen, dass sich zwei Dinge verändert haben in den letzten Jahren. Und das kann ich ja auch für mich persönlich sagen und für meine Partei in der Sicht zu Olympia. Das Erste ist das, was ja auch Clara Pfeffer angesprochen hat. Wir können nicht dauernd sagen, solche Spiele sollen auch in Demokratien stattfinden und nicht nur in Diktaturen. Und dann, wenn es um unsere eigene Demokratie geht, zu sagen, nee, da haben wir aber keinen Bock drauf. Das heißt, man trägt dann auch eine gewisse Verantwortung, finde ich. Und das Zweite ist, dass in einer Zeit, die sich ja schon sehr gespalten anfühlt und so, als ob die Gesellschaft sich weiter auseinander bewegt, man auch Momente braucht, die ein Land vereinen, die zusammenführen. Und das gelingt eben nicht nur über große Reden von Zusammenführung, sondern auch über gemeinsame Begeisterung, vielleicht auch mal gemeinsame Ekstase. Und deshalb bin ich persönlich auch sehr dafür, dass wir Olympia nach Deutschland holen.
Wer sich erinnern kann, wird wahrscheinlich auch noch an 2006 und das Sommermärchen denken. Und ich finde trotzdem, dass es eine gewisse politische Zurückhaltung gibt, wenn ich das mal vergleichen darf. Der brasilianische Präsident Lula hat einen großen Post gemacht und wirklich lange darüber gesprochen, dass Brasilien jetzt zum ersten Mal eine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Riesenslalom gewonnen hat. Übrigens ganz großartig. Insofern finde ich schon, dass
Friedrich Merz hat auch versucht,
der Brasilianer kommt aus Norwegen. Sollte
das naja, halb. Sowas gibt es. Eine doppelte Staatsbürgerschaft, ein gut integrierter Mensch in beiden Ländern.
Sowas soll es geben.
Ja, genau. Kann ich ebenfalls aus eigener Erfahrung sagen. Und insofern, glaube ich, spielt das an der Stelle nicht so eine große Rolle. Entscheidend ist, warum es so eine politische Zurückhaltung gibt. Friedrich Merz hat angeblich versucht, jemanden anzurufen, wurde weggedrückt.
Aber wurde den Geißen
gibt es diese Zurückhaltung? Also ich kann die nicht sehen. Sondern wir unterstützen natürlich auch mit ganz erheblichen Mitteln die Bewerbung Deutschlands für die Olympischen Spiele. Und wenn es dann soweit wäre, dann würden wir selbstverständlich auch als Staat ganz massiv uns in diesem Bereich engagieren.
Wenn Sie schon darauf abgehoben haben, dass Sie jetzt eine Sportstaatsministerin im Kanzleramt haben. Also Sie haben es in der Zentrale aufgehängt, es ist aber total dezentral organisiert. Das heißt, wenn Deutschland eine Olympiade haben, eine Olympische Spiele haben will, Winter oder Sommer, sei es dahingestellt, dann doch nicht, weil Bayern den Finger hebt in der Welt oder Nordrhein-Westfalen oder drei Nordstaaten, sondern weil dann die Bundesrepublik sagt, Deutschland sagt, wir wollen das jetzt schaffen. Das heißt, sie müssen es von Anfang an zentralisieren. In Wahrheit schieben sie es weg in der Hoffnung, dass all diese Bewerbung, doch, genau so ist es, dass all diese Bewerbung auf dem Weg dann irgendwann ins Ziel oder ins IOC auch nur versanden.
Nein,
damit sie den Stress nicht kriegen.
Nein, nur die Entscheidung, die wird halt jetzt dezentral getroffen. Wir werden die Stadt und die Region unterstützen, die am Ende den Zuschlag erhält.
Vorher haben die sich alle noch gegenseitig madig gemacht. Das schreiben sich die Konkurrenten auf und sagen, ihr hattet doch zu wenig Hotelbetten. Das hat doch schon euer interner Konkurrent
gesagt. Das ist jedenfalls das, woran die 7 anderen Bewerbungen zum Teil auch gescheitert sind.
Ja, aber das wäre jetzt ein sehr autokratischer Ansatz, den sie wählen. Ja, das will ich nur einfach mal in den Raum stellen.
Ich glaube, ein bisschen weniger Föderalismus und ein bisschen mehr Zentralstaatlichkeit würde diesem Land gut tun, ohne dass wir ins Autoritäre
reinigen. Wenn man den Föderalismus richtig macht, dann ist er ganz hervorragend.
Wettbewerbsföderalismus an der Stelle, weiß ich nicht so genau. Am Ende zahlt es natürlich der Zentralstaat. Und das ist ja auch gut so. Der Bund zahlt das. Das ist ja auch eine Strahlkraft, die der Bund bzw. Deutschland als gesamtes Land ausstrahlen möchte in die Welt mit so einer Veranstaltung. Also ich bin etwas skeptisch, gebe ich zu.
Aber Sie müssen doch dann auch schauen, wo gibt's auch in den jeweiligen Regionen eine Unterstützung dafür. Also Olympische Spiele werden dann erfolgreich sein, wenn da nicht nur irgendjemand einschwebt und etwas macht, sondern wenn das von der Bevölkerung auch getragen wird. Nicht nur akzeptiert, sondern diese Begeisterung idealerweise.
Ja, aber die Begeisterung ist auch was politisch hervorgerufen wird. Und die funktioniert meistens nur, wenn sich tatsächlich auch die Regierungschefs dahinter stellen. Also ich bin gespannt, ob Friedrich Merz künftig das auch konkret ansprechen wird.
Sie kommen gerade, Herr Merz, von einer Veranstaltung mit, ich glaube, 65 Staats- und Regierungschefs. Da hätte man also theoretisch in München bei der Sicherheitskonferenz schon ein bisschen Werbung machen können. Aber Ihr Thema ist der BND und die Außenpolitik. Ihr Thema ist der BND und die Frage, soll er ein bisschen mehr James Bond wagen? Und was bedeutet das für die Position und die Sicherheitspolitik Deutschlands?
Wir leben in einer herausfordernden Zeit. Seit 4 Jahren tobt in Europa wieder ein fürchterlicher Krieg. Und auch in Deutschland müssen wir damit umgehen, dass es neue Formen von Bedrohungen gibt. Die Hoffnung der 90er Jahre, dass wir nach dem Ende des Kalten Krieges nur noch von Freunden umgeben sind, hat sich leider zerschlagen. Die Zeitenwende, die vor 4 Jahren für die Bundeswehr ausgerufen wurde, die müssen wir jetzt auch auf unsere Nachrichtendienste übertragen. Und aus diesem Grund sind wir derzeit dabei, nicht nur die finanzielle und personelle Ausstattung der Nachrichtendienste zu verbessern, sondern vor allem auch technologisch und im Rechtsrahmen nachzulegen.
Herr Frey, das war jetzt sehr schön analysiert. Mir ist aber nicht ganz klar geworden, was es konkret heißt. Heißt das, dass wir jetzt auch in amerikanische Massenüberwachungssysteme wie Palantir investieren? Heißt das, dass wir einfach nur mehr Personal in den BND stecken? Was genau darf der Bundesnachrichtendienst in Zukunft mehr machen als bislang?
Also das Entscheidende ist, dass wir ein glaubwürdiger und ein verlässlicher und ein leistungsfähiger Partner für unsere Partnerdienste in der Welt sind. Und ich glaube, es ist ein guter
Das sind wir im Moment nicht?
Doch, das sind wir. Aber wir müssen auch etwas tun, dass wir das bleiben. Und wir tun, glaube ich, gut daran, uns an dem zu orientieren, was andere europäische Partner seit vielen Jahren machen. Das ist der Maßstab, um den es geht.
Die dürfen aber in anderen Ländern wirklich auch aktiv, um nicht zu sagen proaktiv werden. Also da könnte dann ein französischer Geheimdienst oder Nachrichtendienst hingehen und sagen, wir haben festgestellt aus St. Petersburg oder nehmen Sie irgendeinen anderen Ort, ganz egal, kommt immer zu dieser eine Kampagne, kommen immer zu dieser eine Hackerangriffe. Jetzt schalten wir mal dort mit unseren Mitteln den Server aus. Das wäre doch mal was für den BND.
Ja, darüber hatte ich ja auch gesprochen. Also ich bin davon überzeugt, dass es in der Zukunft nicht ausreichen wird, wenn wir ausnahmslos Nachrichten beschaffen, sondern wir sollten dem Bundesnachrichtendienst auch operative Fähigkeiten und Zuständigkeiten geben. Und das ist ein ganz praktisches Beispiel, das Sie angeführt haben. Wenn es Angriffe auf Deutschland gibt, dann reicht es aus meiner Sicht nicht aus, dass wir uns das einfach nur angucken, sondern dann müssen wir uns dagegen auch wehren können. Und wenn es darum geht, dass man damit Menschenleben schützen kann, retten kann, wenn man damit im Zweifelsfall, im äußersten Notfall auch den Bestand unseres Landes schützen kann, dann sind das Dinge, die wir tun müssen. Alle anderen Länder auf der Welt, die entsprechende Dienste haben, die eine entsprechende Größe haben, tun das. Und deswegen sollten wir über diese Themen auf jeden Fall sprechen.
Ich bin durchaus dabei, dass wir den BND besser ausstatten müssen, wie auch insgesamt unsere Sicherheitsbehörden und auch über neue Kompetenzen sprechen müssen. Was ich allerdings nicht verstehe, ein Argument ja auch von Ihnen richtigerweise genannt, dafür ist mehr Souveränität und dass wir stärker auf eigenen Beinen stehen. Dann verstehe ich aber nicht, warum wir uns wiederum abhängig machen von autoritären Regimen oder auch von Tech-Giganten, die ganz klar auf der Seite von MAGA und Donald Trump stehen. Palantir wurde bereits angesprochen. Wenn wir dann eine Überwachungssoftware nutzen, die von Peter Thiel hervorgebracht wurde, der offen sagt, dass für ihn Demokratie und Freiheit nicht mehr miteinander vereinbar sind, oder wenn wir Waffen geliefert bekommen von Starkverteidigung, wo auch wiederum einer der Hauptinvestitoren Peter Thiel ist, dann sorgt das nicht für mehr Souveränität, sondern nur, dass wir uns noch viel abhängiger von der
Lage. Also sich entscheiden, was man damit macht, vor der Frage, woher es kommt.
Denn natürlich, wollen wir Peter Thiel bei uns in den Sicherheitsbehörden sitzen haben? Nein. Wollen wir, dass wir abhängig sind von einem Mann, der demokratisch Demokratie und Freiheit.
Ja, ich möchte mit dem Mann natürlich, der möchte keinen Einfluss auf unsere Sicherheitsarchitektur geben.
Aber die hat er.
Aber naja, wenn es so ist, wenn man das kauft und danach kann das immer noch abschalten, dann wäre das was anderes. Aber wenn man es einfach nur kauft, um es anzuwenden und es abschotten kann gegen Zugriff, dann warum denn nicht?
Vor allen Dingen, aber dass es da keinen Zugriff etwas, gibt,
das wäre doch extrem naiv.
Was doch gar, Sie wissen doch gar nicht, mit welchen Mitteln der BND arbeitet.
Es gibt ja? aber keine
wir wissen, dass Palantir erworben werden soll. Und wir wissen auch, dass Stark Verteidigung mittlerweile in Verhandlungen mit dem Verteidigungsministerium
ist. Ich stelle das ausdrücklich in Zweifel, was Sie sagen. Vor allen Dingen ist aber eines
wichtig. Es wird nicht dazu kommen, dass wir Palantir nutzen.
Nein, das sage ich auch nicht. Ich sage dazu gar nichts.
Entscheidend das ist für eine Talkshow ein kleines Problem.
Das bedeutet nur, dass man nicht über jedes Stöckchen springen muss, das man einem hinhält. Und das
wenn
kann man
Sie
auch
das
in der
unter
machen.
Verschlossenen Türen verhindern, dann wäre ich ja schon zu viel.
Wahrscheinlich glaub, das ganze Problem bei Bundesnachrichtendienst.
Sie haben das Thema Souveränität angesprochen. Das finde ich unglaublich wichtig, weil das versetzt uns in die Lage, das, was wir für richtig halten, am Ende auch durchsetzen zu können. Und Sie haben vollkommen recht, wenn wir auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen das, was wir für richtig und notwendig halten, durchsetzen möchten, gemeinsam mit anderen, dann müssen wir eben auch Bescheid wissen. Und dann müssen wir auch die entsprechenden Instrumente haben. Und deswegen sehe ich das Nachrichtendienstliche wirklich als Spiegelbild zu der Zeitenwende, die wir in der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungspolitik haben. Und
aber wie souverän können wir denn bei Diensten von den USA sein?
Ja,
aber jeder zweite, wenn nicht jeder Terroranschlag bzw. Versuch eines solchen Anschlages geht dann auf ausländische Dienste zurück und das meint meistens die amerikanischen
Dienste. Das stimmt, da haben Sie recht und es wird auch in Zukunft so sein. Sie können aber sicher sein, Deutschland und die Nachrichtendienste werden diese Informationen, egal ob von den Amerikanern oder irgendeinem anderen Dienst, nur dann bekommen, wenn wir umgekehrt in der Lage sind, auch wertvolle Informationen weiterzugeben. Die Währung bei Nachrichtendiensten, das ist die glaubwürdige, das ist die harte Information, das ist nicht der gute Wille. Und davon sollten wir uns im Übrigen auch nicht abhängig machen. Und deswegen werden wir auch in Zukunft, da würde ich jedenfalls dringend dazu raten, mit unseren Partnern weltweit auch weiter intensiv zusammenarbeiten. Darauf sind wir angewiesen, darauf werden wir auch angewiesen sein, wenn wir viele Dinge verändern. Würden.
Wir haben ja mit dem extrem wichtigen Internetknotenpunkt in Frankfurt auch schon ein ziemlich dickes Pfund auf unserer Seite, auch in solchen Verhandlungen.
Ja.
Ich muss jetzt aber an der Stelle auch nochmal, auch wenn ich die Analyse grundsätzlich teile, das Bauchgrummeln oder die Bauchschmerzen, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen haben bei dem Gedanken, dass der Bundesnachrichtendienst in Deutschland, also ein Geheimdienst in Deutschland, wieder Massenüberwachung machen darf, ohne eine richtig gute Kontrolle. Deshalb frage ich mich, wie wollen Sie das denn aus dem Weg räumen? Denn im Moment könnte man sagen, okay, wir haben demokratische Parteien an der Macht. Das ist allerdings auch in Deutschland nicht auf Ewigkeiten garantiert. Deshalb hat man das mal gesagt und beschränkt. Also es hat ja auch wirklich einen historischen Grund. Und ich glaube, wir brauchen da den Rückhalt aus der gesamten Bevölkerung, wenn so etwas passieren soll. Im Moment habe ich das Gefühl, Schwarz-Rot macht so ein bisschen da so einen Gesetzesentwurf. Ja, jetzt ist da was rausgekommen. Aber man versucht das Thema eigentlich möglichst klein zu halten. Und stattdessen brauche ich das eigentlich eine wirklich große Debatte darüber, wie viel wir zulassen wollen.
Nein, ich habe im Übrigen auch den Eindruck, dass es dafür eine große Bereitschaft und auch ein gutes Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, dass es diese Notwendigkeit gibt. Denn es geht am Ende um die Frage unserer Sicherheit.
Haben Sie das auch in Ostdeutschland geprüft?
Der Bundesnachrichtendienst wird nicht in Deutschland tätig, der wird außerhalb Deutschlands tätig. Es ist ein Auslandsnachrichtendienst.
Der aber nach dem neuen Entwurf auch Befugnisse bekommen soll, dass er auch Menschen innerhalb Deutschlands, Kommunikation von Deutschland.
Ja, da geht es aber um die Frage, wenn jemand sozusagen häufig den Standort wechselt, wenn ein bestimmtes technisches Gerät dann ins Land gebracht wird, dass man da sozusagen auch in sich schlüssige Systeme hat. Es geht da eher um die Frage des Prinzips, nicht um die grundsätzliche
Anwendung. Ich frage mich, ob das die Amerikaner tatsächlich beeindruckt, denn der ganze Aufriss da in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ja den Amerikanern zu zeigen, die Europäer sind jetzt in Fahrt gekommen, auch vielleicht Deutschland, bei der Aufrüstung, meinetwegen auch bei der Aufrüstung eines Nachrichtendienstes. Ich habe nur das Gefühl, man hat da komplett aneinander vorbeigeredet. Also Friedrich Merz hat, wie ich fand, eine gute Rede gehalten, aber die Antwort ging halt komplett an ihm vorbei, was nicht seine Schuld ist. Aber trotzdem zeigt es doch, wie weit man da auseinander ist.
Ja, es zeigt ehrlicherweise auch, dass die Amerikaner uns nicht wirklich ernst nehmen. Und da muss ich schon sagen, die Rede von Friedrich Merz war in Richtung von europäischer Souveränität. Wenn ich mir dann aber die Reaktionen auf die Rede von Marco Rubio anschaue, das war eine Rede, die inhaltlich kaum Unterschiede zu Donald Trump hatte. Da war von Ethnisch Ethnonationalismus, alles drin. Ne? Es war aber ein bisschen freundlicher formuliert und es war ein bisschen schöner formuliert, als bei Donald Trump ist. Und dann stehen da in der ersten Reihe Friedrich Merz, Herr Wadefuhr und wurde applaudiert und es gab Standing Ovations für ihn. Doch, Friedrich Merz war auch bei der...
Markus Söder ist, glaube ich, aufgestanden.
Markus Söder, na, es gab ein Bild, wo alle drei stehen, also sowohl Friedrich Merz als auch Herr Wadefuhr als auch Markus Söder. Und danach wurde von einem neuen Sound gesprochen und Jens Spahn hat das tolle neue Verhältnis beschworen. Ehrlicherweise hat vor kurzem, finde ich, Mark Carney sehr gute Worte in Davos gesagt, weil er sagt, Nostalgia is not a strategy. Also Nostalgie ist keine Strategie. Diese Reaktionen zeigen aber, dass es bei ganz vielen den Wunsch gibt, dass einfach alles wieder wird wie früher. Das wird es aber nicht, indem wir es uns wünschen. Ne? Und diese Naivität, so solange wir die an den Tag legen, können wir uns die Worte über europäische Souveränität in die Haare schmieren.
Nein. Also erstens, ich habe ein sehr viel positiveres Fazit, wenn ich mir die Rubio-Rede angehört habe. Ich habe das dort selbst auch erlebt und ich fand, es war ein anderer Ton, es war eine andere Herleitung.
Das war nur freundlicher formuliert.
Ich bin noch nicht fertig. Es war in der Tat eine andere Herleitung auch gemeinsamer Positionen.
Aber was war die Herleitung, die gefallen
so.
Hat?
Nein.
Das müssen Sie Ihnen nicht einmal sagen.
Oh, Entschuldigung. Dann nehme ich natürlich auch zur Kenntnis, dass er zu bestimmten Themen nicht gesprochen hat und nichts gesagt hat. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass es inhaltliche Differenzen gibt. Die hat übrigens Friedrich Merz in seiner Rede einen Tag zuvor ganz offen benannt. Wenn es etwa um den Multilateralismus geht, wenn es um die Frage von Freihandel geht oder auch vielen anderen Themen, da gibt es Unterschiede. Ich finde, es ist aber auch eine Leistung der Münchner Sicherheitskonferenz, das Podium dafür zu bieten, diese Unterschiede deutlich zu machen. Und deswegen würde ich
alles... Wir müssen an der Stelle wirklich Schluss machen.
Ich hätte sehr gerne gewusst, was inhaltlich gut war.
Ja, also das beim nächsten Mal. Wir setzen dieses Gespräch fort. Jetzt müssen wir es tatsächlich beenden. Ich bedanke mich außerordentlich für Ihr Interesse. Vergessen Sie nicht die Kommentare unter den YouTube-Veröffentlichungen. In einer Woche ist Pina Atalay hier für Sie und wir sind in 14 Tagen zurück. Vielen Dank in die Runde, auch wenn wir das jetzt hier am besten Moment stoppen mussten.